Herzlich willkommen zu der neuen Folge eures Power & Pace Triathlon Podcasts. Mein Name ist Lea Rosenberg und ich bin eure Teammanagerin. Bevor es allerdings mit der Folge losgeht, noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist der Teamshop wieder geöffnet. So habt ihr passend zum Jahresauftakt die Möglichkeit, euch mit den exklusiven Produkten der Power & Pace Kollektion bei Trimtex auszustatten. Zeigt, dass ihr mit Power & Pace trainiert und sichert euch bis einschließlich Montag, den 20. Januar, eure neuen Trikots, Hosen und vieles mehr. Also alles, was ihr für euren Trainingsalltag oder eure Wettkampf-Highlights benötigt. Diese Bestellrunde könnt ihr beispielsweise nutzen, um euch für eure Trainingslager auszustatten. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr unter powerandpace.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Power & Pace Triathlon Podcasts. Heute mit mir, eurer Teammanagerin Lea Rosenberg, und mir gegenüber sitzt, naja, ich sage jetzt mal, eine Person, die sich nicht nur mit Texten hervorragend auskennt, sondern die ja nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Wasser zu Hause ist und als Expertin benannt werden kann. Herzlich willkommen, Jule Radek.
Ja, hallo auch von mir. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Power & Pace Podcast war. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon mal mit Jule, also Jule Bartsch, einen Podcast aufgenommen. Da haben wir uns über das gleiche Thema unterhalten. Da ging es um Schwimmen. Jetzt geht's auch um Schwimmen. Große Überraschung. Du hast es ja schon so gut angekündigt. Ich kenne mich ein bisschen mit Schwimmen aus.
Du bist absolute Expertin auf diesem Gebiet. Das möchte ich auch gerne so genannt haben.
Ja, vielen Dank für die Ehrung.
Einsendungen von euch, liebe Community, haben uns gezeigt, okay, ihr seid in die Saison gestartet, aber gerade bei der ersten Disziplin im Triathlon herrscht noch Unsicherheit. Und da haben uns über die Saison hinweg ganz viele Fragen erreicht zum Thema, okay, Schwimmen, wie geht das nochmal? Und ja, das haben wir uns zu Herzen genommen und gedacht, wir bitten euch einmal darum, eure Fragen einzusenden. Das habt ihr zum Glück auch in großer Vielzahl getan und das hat uns sehr gefreut. Danke dafür, danke für eure Mithilfe. Und ja, wir gestalten jetzt einfach mal eine Folge für euch zum Thema Schwimmen.
Ja, und da versuchen wir dann, möglichst viele eurer Fragen zu beantworten, euch vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, vielleicht auch dem einen oder anderen den Einstieg von, was soll ich tun, wie kann ich ins Wasser, womit fange ich an, wie fange ich an, ein bisschen zu erleichtern und vielleicht dafür zu sorgen, dass die erste Disziplin für euch weniger Stressdisziplin wird.
Ich glaube, damit können wir reinstarten, indem wir jetzt alle einmal ganz tief Luft holen, denn es geht ums Thema Atmen.
Genau, zum Atmen haben uns ja relativ viele Fragen erreicht. Du hast mir die Fragen vorhin einmal gezeigt, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Es stand immer wieder überall, ihr seid euch nicht sicher, wie ihr beim Schwimmen atmen wollt. Magst du noch mal kurz uns die Fragen zusammenfassen? Oder mir die Fragen zusammenfassen?
Also grundsätzlich reichten auch da die Frage von, ja, wie geht denn der Atemzug beim Kraulen überhaupt, zu wann atme ich ein, wann atme ich aus, hin zu, ja, wie viel Prozent sollte ich denn jetzt eigentlich ausatmen, wie viel Prozent in der Lunge zu behalten, der Luft bringt mich voran, gibt mir mehr Auftrieb. Um jetzt mal grob einzuordnen, was uns da so erreicht hat. Und ja, vielleicht gestalten wir das einfach so, indem Jule euch jetzt einmal beschreibt, wie ihr im Wasser beim Kraulen atmen könnt, wie dieser Atemzug dann letztendlich aussehen kann. Jule, wenn ich jetzt im Wasser bin und kraulen möchte, ich paddel mit meinen Füßchen, ich schwinge meine Arme und jetzt kriege ich irgendwann, wenn ich den Kopf unter Wasser lasse, das Bedürfnis, Luft zu holen. Wie kann ich das am besten machen?
Du hast schon ganz gut gesagt. Das, denke ich, haben die meisten mindestens schon mal gesehen, wenn sie es nicht intuitiv oder nach Traineransage auch so machen. Der Kopf ist beim Schwimmen ja im Prinzip im Wasser. Rückenschwimmen jetzt mal ausgenommen, dazu kommen wir später noch mal kurz. und du möchtest einatmen. Jetzt ist der logische Schritt, du musst über Wasser einatmen. Wir sind ja schließlich keine Fische. Mit Kiemen und Unterwasseratmen haben wir es nicht so ganz. Wäre schön, ist ein anderes Problem. Also wird über Wasser eingeatmet. Damit das einfacher wird, muss man erstmal ausatmen. Und ja, der Kopf ist beim Schwimmen im Wasser, das heißt, es wird auch logischerweise ins Wasser ausgeatmet. Wirkt erstmal ein bisschen schwieriger, weil du unter Wasser mehr Kraft brauchst zum Ausatmen als über Wasser. Also mit Kraft meine ich jetzt hauptsächlich, dass du mehr Kraft mit der Lunge aufbringen musst.
Also im Prinzip diese Luft ausstoßen.
Ja, dadurch, dass der Wasserwiderstand halt höher ist als der Luftwiderstand, ist es einfach anstrengender, unter Wasser zu atmen, also unter Wasser auszuatmen.
Ich glaube, wer schon mal in einen Strohhalm Blubberblasen gepustet hat, der weiß auch, dass es da einen gewissen Widerstand gibt. Ich glaube, das ist in etwa vergleichbar.
Ja, das kannst du im Prinzip so vergleichen, genau. Und ja, wie gesagt, unter Wasser ausatmen, über Wasser einatmen, das ist soweit erstmal das Grundprinzip. Dann behalt immer im Hinterkopf, dass Ausatmen generell länger dauert als Einatmen. Das ist auch eine Sache, die kann man wunderbar auf dem Sofa ausprobieren. Dafür musst du gar nicht erst ins Wasser gehen. Wenn du einmal tief einatmest, wie lange brauchst du, um einmal komplett tief einzuatmen, wenn du Luft nimmst, ist jetzt nicht so super lange. Wie lange brauchst du, um die komplette Luft wieder auszuatmen, dauert ungefähr 2 bis 3 Mal so lange.
Wenn ihr zugehört habt, ich habe das gerade mal
Lea hat es einmal gerade für uns ausprobiert, genau. Und das kommt schon dazu, ausatmen über Wasser beim Schwimmen ist eher schwierig. Deswegen nutzt die Zeit im Wasser zum Ausatmen. Und zwar atmest du so weit aus, dass du beim Einatmen wirklich nur einatmest. Also wenn der Kopf aus dem Wasser kommt, du drehst den während des Armzugs, atmest einmal kurz ein und es geht wieder ins Wasser, wo du wieder in aller Ruhe über 2, 3, 4, 5, was dir am besten liegt, Züge ausatmen kannst.
Okay, wenn wir jetzt ausatmen, du hast schon gesagt, das dauert relativ lange, 2, 3, 4, 5 Züge, wie lange wir es auch immer gestalten möchten. Atme ich durch den Mund oder die Nase?
Das ist jedem mehr oder minder selbst überlassen. Es gibt die einen, die sagen, sie atmen konsequent durch den Mund aus. Es gibt andere, die sagen, sie atmen konsequent durch die Nase aus und durch den Mund ein. Und es gibt tatsächlich auch Schwimmer, die machen irgendwie beides. Gleichzeitig, abwechselnd, ohne große Pausen. Da musst du deinen Mittelweg finden. Ich habe neulich mal für mich selber einfach nur ausprobiert, ein bisschen rumgespielt. Ich atme tatsächlich irgendwie durch Mund und Nase aus. Vielleicht schwimme ich auch mit offenem Mund, ich weiß es nicht.
Das kann man beim Freiwasserschwimmen dadurch testen, ob man danach Algen zwischen den Zähnen hat.
Es ist mit Sicherheit auch schon vorgekommen.
Nein, okay. Dann wissen wir schon mal, wie wir ausatmen können. Wenn ich jetzt Luft holen möchte, mein Arm liegt vorne beim Kraulen. Und jetzt drehe ich den Kopf zur Seite.
Ja, du drehst ja den Kopf im Prinzip zu der Seite, wo der Arm gerade hinten ist. Du würdest ja nicht den Kopf auf die Seite drehen, wo der gestreckte Arm vorne ist.
Genau, der andere Arm liegt vorne. Ja.
Das ist ja schon mal eine anatomische Geschichte. Probiert es gerne mal aus. Auch vielleicht jetzt, wenn ihr das gerade hört. Kommt besonders gut in der Bahn.
Oh. Oder auf dem Rad, behaltet bitte die Hände am Lenker.
Ja, auch da. Aber einfach mal ausprobieren, wenn der linke Arm nach vorne gestreckt ist und du versuchst, den Kopf nach links zu drehen, es geht nicht, da ist so eine Schulter im Weg. Die Schulter würde auch bis Einatmen behindern in dem Moment, logischerweise.
Das probiere ich jetzt nicht aus.
Nee. Okay. Doch, mach mal, ich sehe es, ich sitze gegenüber.
Nein, dann haue ich das Mikro vom Tisch.
Also, auf jeden Fall, du atmest ja generell zu der Seite, wo der Arm hinten ist, beziehungsweise wo der Arm gerade in die Überwasserphase geht. Und nimmst den Kopf auch relativ schnell wieder runter. Bevor der Arm vorne in der Streckung ist, ist der Kopf schon wieder im Wasser. Das heißt also, die Überwasserphase bzw. die Einatemphase ist gar nicht mal so lang. Alles, was du unter Wasser vorher erledigen kannst, sprich ausatmen, wo wir wieder beim Thema sind, machst du besser unter Wasser und vorher.
Und ich denke immer so, okay, den Kopf beim Atmen, den brauche ich jetzt auch eher nicht komplett aus dem Wasser reißen, sodass der mir die Wasserlage zerstört. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie ich kontrollieren kann, dass der Kopf halbwegs richtig ist.
Ja, also der Kopf wird ja zur Seite gedreht. Und zwar so, dass bestenfalls ein Brillenglas im Wasser bleibt, beziehungsweise das untere Ohr im Wasser liegt. Wer jetzt dabei das Gefühl hat, der Mund kommt nicht richtig raus, ich kann überhaupt nicht einatmen, kann mal versuchen, die Schläfe noch ein bisschen tiefer ins Wasser zu drücken. Wichtig, nur die Schläfe, nicht den Kiefer oder das Kinn. Weil sobald die Schläfe weiter nach unten geht, kommt der Mund, der ja auf der anderen Seite des Kopfes ist, mehr oder minder, ein bisschen weiter nach oben raus. Ansonsten ist es noch eine Option, zu versuchen, beim Atmen ein bisschen nach hinten zu gucken. Jetzt nicht die Füße angucken, bitte. Das verändert die Wasserlage auch wieder ins Negative, in die komplett andere Richtung. Aber so ganz leicht nach hinten gucken führt auch dazu, dass die Schläfe weiter ins Wasser gedrückt wird, der Mund ein bisschen weiter rauskommt und du den Kopf nicht mehr so stark anheben musst zum Atmen.
Ich habe mal gehört, in die Achseln atmen wäre quasi auch ja, so eine Möglichkeit. Ist ja das Gleiche, was du gerade beschreibst.
Ich wollte gerade sagen, genau. Was ja quasi nach hinten gucken ist.
Genau, ja. Ja, stimmt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal schon mal geklärt, wie wir denn theoretisch Luft holen können. Und ist egal, welchen Zug ich schwimme. Zweier, Dreier, Fünfer, Vierer.
Ja, im Prinzip machst du das, was für dich am angenehmsten ist. Eine ungerade Zahl, sei es jetzt Dreier, Fünfer, Siebener, hat natürlich den Vorteil, du atmest zu beiden Seiten. Du kannst sehen, was passiert rechts von dir, was passiert links von dir. Kann gerade im Freiwasser, je nachdem, wie rum der Kurs ist, also schwimmst du im Uhrzeigersinn, schwimmst du gegen den Uhrzeigersinn, hat das natürlich auch Vorteile zu gucken, wie liege ich im Kurs zur Boje, wo sind vielleicht auch die Orientierungsbojen, wo sind vielleicht auch meine Gegner, an denen ich mich orientieren möchte. Aber im Prinzip ist auch Zweier- oder Viererzug überhaupt kein Problem. Etabliert hat sich zumindest beim Schwimmen, ja, Viererzug, Zweierzug sehr, sehr stark, weil jeder Schwimmer irgendwann seine eigene oder seine Schokoladenseite ausgeprägt hat, wo er oder sie besser hinatmen kann. Gleichzeitig ist es aber natürlich sinnvoll, auch die andere Seite zumindest atmen zu können.
Gilt das für die Wettkämpfe dann nur, dass sich das etabliert hat? Oder ist das auch im Training dann oft so, dass dann Zweier- oder Viererzug geschwommen wird?
Das ist auch im Training ganz, ganz häufig so. Sobald halt, das ist ja wie in jeder anderen Sportart auch, sobald man merkt, ja, das kann ich jetzt besser, das vereinfacht es mir und es wird eine Gewohnheit, dann machst du es eben. Und wie viele Bahnen schwimmst du beim Training? Wie viele Züge machst du? Irgendwann ist es einfach eingeschliffen.
Ja.
Also das ist aber auch eine Sache, es ist ja freigestellt. Einer Zug führt meistens zu, ja, das ist wirklich was zu einer unsauberen Technik, zu einer unsauberen Wasserlage führt und auf Dauer auch zu Kopfschmerzen. Ab Fünferzug, finde ich, wird es über längere Strecken, wenn die Belastung ein bisschen höher wird, sehr, sehr anstrengend, weil du dann irgendwann das Gefühl bekommst, dir fehlt der Sauerstoff. Aber so Zweier, Dreier, Vierer, jeder das, was er kann, was er mag. Du hattest vorhin was gesagt von prozentualer Ausatmung.
Stimmt.
Das müssen wir ja zumindest einmal kurz mit annehmen, wobei ich da auch keine genaue Zahl sagen kann. Genau. Ich kann dir jetzt nicht sagen, atme 95,3% aus und behalte ein bisschen Luft drin. Wichtig ist aber, dass du so weit ausatmest, dass du nicht mehr einatmest, als du am Ende Luft haben willst. Was führt nämlich dazu, dass du unfassbar schnell aus der Puste bist und dass du über die Zeit Seitenstechen bekommst. Aber dass du besseren Auftrieb hast, wenn du nicht komplett ausatmest. Das ist jetzt auch so eine Sache für sich. Zumal eigentlich niemand wirklich so weit ausatmet, dass er überhaupt keine Luft mehr hat. Das kann man auch eigentlich mal ausprobieren. Bitte mit jemandem, der drauf guckt. Es könnte sonst ein bisschen schwierig werden. Leg dich mal flach aufs Wasser, Blick Richtung auf den Beckenboden. Such dir irgendwas, wo das Wasser auch nur so 70, 80, 90 Zentimeter tief ist. Das reicht völlig aus. Und atme mal komplett aus, bis du denkst, du hast überhaupt keine, also du möchtest jetzt wieder einatmen. Und dann atmest du weiter aus. Und dann kannst du mal gucken, wie lange dauert es, bis du wirklich absinkst, bis dein Körper wirklich Richtung Beckenboden sinkt. Dann merkst du nämlich auch, wie viel Luft du eigentlich noch hast, wenn du das erste Mal das Gefühl hast, du möchtest jetzt atmen. Deswegen so prozentuale Angaben, abgesehen davon, dass sie sehr schwer zu messen sind während des Trainings, würde ich jetzt nicht sagen, sondern atme, bis du das Gefühl hast, du möchtest jetzt einatmen. Wenn das ein Fünferzug für dich ist, weil du lange Atemzüge machst, weil du lange ausatmest, dann ist das ein Fünferzug. Dann ist das so. Nur nicht, bis du auf dem Beckenboden liegst, ausatmen bitte. Wird dann auch mit dem Schwimmen schwieriger.
Das stimmt natürlich. Da hilft dann auch der Neo mit dem meisten Auftrieb nicht mehr weiter.
Nee, das ist dann auch schwierig.
Ja gut, ich glaube, da sind wir uns aber einig, dass das bis auf Atmen nicht aus, bis du keine Luft mehr hast, kein Tipp mehr für Anfänger ist, sondern grundsätzlich eher, also ich glaube, damit kann man sich befassen, wenn dann schon die Technik zu eher 99% als 95% sitzt.
Ja, wobei ich schon auch jedem empfehlen würde, mal auszuprobieren, wie lange habe ich Luft, was ist für mich, ich habe ausgeatmet, bis ich wieder atmen möchte. Und was ist für mich, ich habe wirklich ausgeatmet, bis nicht mehr so viel übrig ist.
Jetzt, wo wir über die Atemtechnik geredet haben, lass uns doch weitermachen mit der Schwimmtechnik.
Sehr gerne.
Eine Frage, die wir erhalten haben, ist bezüglich Techniktraining. Ich mache im Technikblock meist eine Technikübung für 25 Meter und schwimme 25 Meter normal zurück. Ist das so sinnvoll oder ergibt es mehr Sinn, nur zwei Technikübungen zu machen und dafür diese beiden je fünfmal zu wiederholen? Also beispielsweise suche ich mir 10 Technikübungen, wenn 10-mal Technik draufsteht, raus, oder suche ich mir lieber zwei, drei unterschiedliche Technikübungen raus, die ich dann immer mal wiederhole?
Das kommt ganz drauf an, wie du trainierst und wie dein Stand ist, also dein eigener individueller Leistungsstand gerade beim Schwimmen und bei den Technikübungen. Sinnvoll ist es natürlich, nicht von einer direkt zur anderen Übung zu springen und eine Übung ruhig 2, 3, 4 Mal zu wiederholen, je nachdem, wie sicher du dich damit fühlst, wie sauber du dich fühlst. Du kannst aber natürlich Übungen machen, die aufeinander aufbauen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich möchte am Kraularmzug arbeiten. Ich schwimme mit Brett. Das Brett unterstützt mich ein bisschen, einarmig, nur mit dem rechten Arm, beziehungsweise nur mit dem linken Arm. Dann muss ich natürlich wechseln. Also ich kann jetzt nicht 10x50 nur rechten Arm schwimmen und den linken Arm komplett weglassen. Das beißt sich ein bisschen, dann sollte ich spätestens nach 5-mal sagen, so okay, jetzt ist hier mit dem rechten Arm Feierabend, jetzt ist mal der linke Arm dran. Gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, okay, ich habe letzte Woche nur einarmig rechter Arm, linker Arm gemacht. Dann mache ich das Ganze jetzt noch 2-mal, um nochmal ein bisschen die Übung von letztem Mal aufzugreifen, mich daran nochmal zu gewöhnen, gehe dann aber einen Schritt weiter und schwimme beispielsweise Wechselzug mit Brett. Also Wechselzug ist im Prinzip das, was sonst als Abschlag bekannt ist. Ich hatte nur als Kind einen Trainer, der sehr, sehr stark darauf geachtet hat, dass wir die Übung nicht Abschlag nennen, weil der Begriff Abschlag ja impliziert, dass ich meine Hände abschlagen würde, also von einer Hand auf die andere schlage, was ja nicht gewollt ist. Es ist ja immer noch das Ziel, schulterbreit einzutauchen. Deswegen wurde mir, seit ich 5, 6 Jahre alt bin, immer gesagt, schwimmt Wechselzug, also abwechselnd. Die Arme treffen sich vorne, aber nicht indem sie sich abschlagen und berühren, sondern indem sie nebeneinander liegen bleiben. Und ich glaube, dadurch habe ich so eine sprachliche Allergie für Abschlag entwickelt.
Und die Arme dürfen auch dranbleiben?
Ja, das ist auch eine sehr gute Sache. Okay. Nein, aber zurück zum Thema mit den Technikübungen. Also du kannst natürlich sagen, ich greife das, was ich die letzten paar Einheiten gemacht habe, auf, wiederhole das nochmal kurz, um mir die Bewegung ins Gedächtnis zu rufen. Aber im Prinzip baue ich dann auf eine neue Übung auf und mache die dann wieder. Das funktioniert natürlich immer mit dem Prinzip vom Leichten zum Schweren. Also das, was leichter ist, mache ich zuerst, bis das sitzt, und setze dann einen drauf, bis es schwieriger wird, bis ich dann am Ende bei der Gesamttechnik angelangt bin. Und dann hattest du eben gesagt, die Person, die die Frage gestellt hat, schwimmt immer 25 Meter und 25 Meter Gesamt zurück?
Genau, also 25 Meter Technik, 25 Meter Kraul-Gesamtzug im Wechsel. Was hältst du davon?
Finde ich eigentlich eine sehr gute gute Möglichkeit, gerade wenn ich bei meinen Technikübungen einen besonderen Fokuspunkt habe, auf den ich mich konzentrieren möchte. Sei es jetzt der Abdruck in der Druckphase hinten, also das letzte Stück beim Kraularmzug. Dann mache ich eine Technikübung, bei der ich mich ganz besonders darauf fokussiere. Das könnte jetzt zum Beispiel sein Wasserwerfen hinten raus. Also mit jeder Druckphase drücke ich einmal das Wasser hinten ein Stück nach oben raus und schwimme dann wieder Kraul gesamt, wo ich aber versuche, den Punkt, den ich in der Technikübung besonders fokussiert habe, nochmal umzusetzen, ohne jetzt diese Technikübung zu machen.
Genau, und den in die Gesamtlage einzubinden. Ne?
Genau, auch da ist es natürlich wichtig, das nicht nur einmal zu machen, sondern ruhig 2, 3, 4, 5 Mal. Es ist, glaube ich, beim Schwimmen wie bei allem anderen auch, man lernt durch Wiederholung. Kaum einer wird hingehen und sagen, so, ich mache das jetzt einmal, kann ich jetzt, können wir jetzt bitte beim nächsten weitermachen.
Also im Prinzip wiederholen, vertiefen, aufbauen, aber auch Vielfältigkeit und Abwechslung einbauen, sodass wir nicht zu einseitig werden im Techniktraining.
Genau, und vor allem, dass du nicht in einen Trott verfällst, indem du dir denkst, oh, ich mache jetzt immer das Gleiche. Weil sobald du in einen Trott und eine Gewohnheit kommst, verlierst du natürlich auch die Konzentration. Und gerade Techniktraining ist der Teil, wo es wirklich um die Konzentration geht beim Schwimmen.
Kannst du uns da noch ein paar Technikübungen mit an die Hand geben, die beispielsweise oft sinnvoll sind, oft eingebunden werden können?
Ja, also was natürlich ein Klassiker ist, ist das vorhin schon angesprochene Wechselzugschwimmen oder auch Abschlagschwimmen.
Mhm.
Unter dem Namen werden es halt die meisten kennen. Dann, wie ich gerade eben gesagt habe, Wasserwerfen hinten raus, also die Druckphase vertiefen, verstärken. Das Gleiche kann man natürlich auch machen in Richtung Sculling, Hundepaddeln, vorne nur den Anfang der Zugphase, also das erste Stück des Kraularmzugs einmal aufzunehmen und das gesondert zu machen. Es gibt noch für die Überwasserphase, für das Rückführen der Arme, Reißverschluss. Das heißt, der Daumen geht am Körper entlang bis unter die Achseln, um wirklich den Arm eng am Körper locker zurückzuführen. Arme vorschieben, Finger über Wasser schleifen, wie eine Spinne mit den Fingern über Wasser laufen, bis die Arme vorne gestreckt sind. Da gibt es 1001 Übungen, was du machen kannst. Ich würde vorschlagen, wir verlinken einfach ein paar Technikübungen in den Shownotes.
Genau, das tun wir, dass ihr euch die nochmal angucken könnt. Da haben wir auf Trimark auf jeden Fall die ein oder andere Aufnahme auch, das ein oder andere Video, wo man sich die Technikübungen nochmal angucken kann.
Und wenn nicht auf Trimark, dann findet ihr es bei swim.de.
Stimmt.
Ihr findet's. Wir verlinken es euch.
Genau, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt meine Technikübungen mache im Wasser, aber sich das gar keiner anguckt und ich die Übung jetzt für mich mache, sind die sinnvoll, wenn ich dazu kein Feedback bekomme?
Auf jeden Fall. Das, nur weil du kein Feedback von außen bekommst in diesem Moment, heißt es ja nicht, dass du kein Feedback bekommst. Natürlich erfordert das ein bisschen Selbstwahrnehmung und auch ein bisschen Konzentration auf das, was ich mache. Aber das Schöne am Wasser ist, es gibt immer direkt eine Reaktion. Also du machst eine Aktion, es gibt eine Reaktion. Und das Prinzip hast du bei Technikübungen. Versuch beispielsweise mal mit Faust zu schwimmen. Du wirst merken, du hast ein ganz, ganz anderes Gefühl im Wasser, als wenn du mit gespreizten Fingern oder mit den Fingern normal schwimmst. Und das hilft dir zumindest in deiner Selbstwahrnehmung zu gucken, was ist vielleicht sinnvoller, was macht es für mich besser, was macht es für mich auch schwieriger zu schwimmen und ich komme nicht voran. Das Gleiche funktioniert natürlich auch auf den subjektiv wahrgenommenen Widerstand, die Anstrengung, wie viel Kraft brauche ich, um eine Übung auszuführen, wie viel Kraft brauche ich, vielleicht mehr oder weniger Züge. Bin ich mit der gleichen gefühlten Anstrengung schneller oder langsamer als vorher? Also es gibt verschiedene Parameter, an denen du dich orientieren kannst. Es erfordert natürlich alles ein bisschen mehr Konzentration. Es ist ein bisschen aufwendiger, als wenn du den Luxus hast, dass jemand neben dir steht und sagt, hey, hier, mach mal dies, mach mal das. Und was in vielen Fällen möglich ist, nicht in allen, ist natürlich, du kannst fragen, ob dich jemand filmen kann. Sowohl über Wasser als auch unter Wasser. Kannst dir das Video später selbst angucken. Vielleicht erkennst du selbst schon, was dir nicht passt, was du für dich verbessern möchtest. Oder du kannst das Video jemandem zeigen und den fragen. das führt dann natürlich nur dazu, dass du nur von Einheit zu Einheit springen kannst.
Ja, sind auf jeden Fall gute Varianten, wie man sich selbst da auch nochmal unter die Lupe nehmen kann und schauen kann, mache ich das jetzt eigentlich hier gerade richtig? Denn ich finde, gut, Wechselzug ist vielleicht noch verständlich, aber wenn es dann irgendwie Richtung Sculling, Badewanne, was auch immer alles geht, dann hat man ja teilweise, insbesondere als Anfänger, so viel zu tun, so viel zu beachten, ja, dass man gerade noch gar nicht weiß, mache ich das jetzt hier überhaupt richtig? Ist mein Ellenbogen im richtigen Winkel oder welche Fragen sich da auch immer stellen mögen?
Wo wir gerade beim Thema waren, wie beginne ich mit dem Schwimmtraining?
Wenn ich jetzt Triathlet sein möchte, Triathletin sein möchte und laufen geht, Radfahren geht auch, jetzt gibt es da noch das Schwimmen. Von vielen, wie ich so höre, die Angstdisziplin, auch bei mir damals, bis ich sage das jetzt mal hier so, festgestellt habe, okay, ja, am Anfang erfordert es mit Sicherheit am meisten ja mentale Überwindung.
Ja.
Aber um ehrlich zu sein, hat man das doch auch schnell aufgebaut. Zumindest mal die Distanzen zu schaffen, vor dem braucht man keine Angst haben, würde ich sagen. Ich glaube, sehr heilsam kann da auch sein, sich bei einem Triathlon zum Schwimmen zu stellen und nicht zu gehen, wenn die ersten 10 Leute aus dem Wasser sind, sondern auch mal die zweite Hälfte abzuwarten, denn es schwimmen sehr viele Leute, zumindest mal phasenweise im Wasser, Brust oder drehen sich auch mal auf den Rücken.
Ja, ich glaube, was wir auch immer noch mal uns in den Kopf rufen müssen, ist, es geht nicht darum, dass du als Erster aus dem Wasser kommst. Es geht nicht darum, dass du deinen ersten Triathlon in einer perfekten Kraultechnik ins Ziel bringst. Es geht erstmal nur darum, zu schwimmen. Und keiner sagt dir, du musst Kraul schwimmen. Keiner sagt dir, wenn du mit Kraul anfängst, musst du mit Kraul bis zu Ende schwimmen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Druck, den sich viele selbst machen. Und auch da, es geht nicht darum, dass du das erste Mal zum Trainingseinstieg schwimmen gehst und sagst, so und ab jetzt schwimme ich hier top. Und vielleicht sind im Schwimmbad andere, die dann positiv auffallen, dadurch, dass sie eine sehr gute Technik haben, sehr schnell sind, hier noch eine Rollwende machen, da noch schöne Tauchphasen machen und so. Und da gilt natürlich für jeden Einzelnen, vergleich dich nicht mit denen, die sonst irgendwo rumlaufen. Jeder hat natürlich sein eigenes Ausgangsniveau, von dem er anfängt zu schwimmen. Ja, was ist eigentlich mein eigenes Niveau? Kann ich Kraul schwimmen und fehlt mir einfach Ausdauer und fehlt mir ein bisschen die Routine und ein bisschen auch die Motivation für wirklich schwimmen? Oder kann ich Brust schwimmen, weil ich als Kind mal einen Schwimmkurs gemacht habe, das Seepferdchen bekommen habe und seitdem ein paar Mal schwimmen war, aber nie ein ernsthaftes Training versucht habe? Das sind natürlich erstmal so Grundsätze, die das Schwimmen ein bisschen, nennen wir es, erschweren oder überhaupt den Einstieg variabel gestalten lassen.
Wenn ich jetzt quasi überhaupt nicht schwimmen kann, wie komme ich dann ins Wasser?
In dem Fall würde ich wirklich sagen, das Einfachste ist ja wirklich ein Schwimmkurs. Es gibt unfassbar viele Anbieter, sei es Schwimmvereine, seien es teilweise auch die Badbetreiber selbst, seien es eigene Schwimmschulen, die mittlerweile Kurse für Erwachsene anbieten. Und dabei sind auch nicht gemeint Erwachsenen-Schwimmkurse für absolute Nichtschwimmer, sondern es gibt auch Kraulkurse, bei denen wirklich das Ziel ist, ey, da kommen Leute, die können schwimmen, die können vielleicht, so wie man es früher gelernt hat, Brustschwimmen mit Kopf über Wasser, haben möglicherweise Rückenprobleme, Nackenprobleme, Schulterprobleme, was man so mit dem Alter irgendwann vielleicht bekommt, was man bekommt durchs viele Sitzen und möchten jetzt Kraulschwimmen lernen. Oder eben, ja, neue Triathleten, die gerne Kraulschwimmen lernen möchten. Und da ist es, glaube ich, wirklich am einfachsten, sich so einen Kurs zu buchen. Da ist das Ziel häufig, du kannst am Ende dieses Kurses von 10, 12, 15 Einheiten, je nach Anbieter, 50 bis 100 Meter Kraulschwimmen mit Einatmung, mit Ausatmung, mit regelmäßigem Armzug, mit Beinschlag. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge. Aber du bekommst in diesem Kurs natürlich auch Tipps, Hinweise und ganz, 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 ganz viele Übungen an die Hand und kannst darauf dann später aufbauen und kannst dich immer weiterentwickeln. Hast aber erstmal die Grundlagen gelegt und die Grundlagen auch so bekommen, dass dir blöd gesagt von außen jemand Tipps gegeben hat, das, was du selbst im Wasser für dich gar nicht erkennen kannst.
Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, so einen Kurs zu besuchen, sagen wir, ich habe Familie oder bin auch jobtechnisch sehr eingeschränkt und die Kurse, selbst wenn sie in meiner Nähe angeboten werden, die sind die nächsten Jahre ausgebucht. Ich stehe da auf diversen Wartelisten, aber ich komme einfach nicht in so einen Kurs. Wie kann ich dann vorgehen? Also, was mache ich dann?
Was auf jeden Fall immer sinnvoll ist und was du auch immer versuchen kannst, ist natürlich, du gehst schwimmen zu einer normalen Schwimmzeit. Sprich einfach mal jemanden an, der da im Becken seine Bahnen zieht. Bitte nicht unterbrechen, das mag, glaube ich, niemand gerne. Aber wenn da jemand an der Wand ist, frag doch einfach mal nach Tipps. Vielleicht hat da schon jemand eine gute Idee, kann dich mal in ein, zwei Sachen korrigieren. Das ist, glaube ich, schon eine gute Idee, weil gerade wenn du sagst, wir reden jetzt von jemandem, der wenig bis gar keine Erfahrung mit Schwimmen hat. Natürlich könnte ich dann jetzt sagen, fang an damit, mach das, mach das, mach das. Ist im Grundprinzip erstmal möglich. Aber wenn du gar keine Erfahrung hast, ist natürlich auch die Frage, wie weit ist dir das alles ein Begriff? Also du musst ja erstmal gucken, was mache ich im Wasser? Wie wohl fühle ich mich im Wasser? Kann ich vielleicht ins Wasser ausatmen? Also gerade jetzt jemand, der Brustschwimmen mit Kopf über Wasser gelernt hat, was viele und sehr, sehr lange auch gelernt haben, dann muss ich ja erstmal damit anfangen, ins Wasser auszuatmen, Kopf unter Wasser und das auch ohne Angst zu bekommen.
Mhm. Ja. Ich glaube, man kann aber auch sagen, vor allem einfach zu gehen, diese Hürde zu überwinden.
Genau, das ist ein ganz, ganz großer Punkt.
Genau. Vielleicht Routinen schaffen, indem man sich wirklich vornimmt, okay, ich gehe jetzt einmal die Woche, zweimal die Woche ins Wasser. Und wichtig ist erstmal den Schritt zu machen, zum Schwimmbad zu fahren, die Badesachen anzuziehen und dann wirklich ins Wasser zu gehen und auch vielleicht mal für den Anfang außen vor zu lassen, wie weit es denn sein soll.
Ja, genau, erstmal überhaupt ins Wasser kommen. Und ich glaube, das ist genauso wie bei, ja, das ist einfach der innere Schweinehund, den man überwinden muss. Fürs Schwimmen vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger als jetzt fürs Laufen oder fürs Radfahren. Aber auch da, wenn du dir vornimmst, nach der Arbeit schwimmen zu gehen, nimm deine Schwimmsachen direkt mit zur Arbeit und komm gar nicht erst nach Hause. Dann läufst du gar nicht Gefahr, dich doch aufs Sofa zu setzen, wo es vielleicht ein bisschen bequemer ist. Einfach erstmal ins Wasser springen, ein bisschen schwimmen. Und du wirst merken, mit der Zeit wird es mehr. Wenn du am Anfang sagst, ey, ich kann zwei Bahnen schwimmen und danach ist erstmal Feierabend und ich brauche eine Pause, dann mach diese zwei Bahnen, mach eine Pause und dann machst du nochmal zwei Bahnen. Und mit der Zeit merkst du, oh, aus zwei Bahnen werden plötzlich drei, bis ich müde bin. Und aus drei werden dann irgendwann vier. Und ich fühle mich viel wohler im Wasser und ich schaffe es, mehr auf dem Wasser zu liegen, mehr zu gleiten, mehr zu schweben. Ich komme mehr rein. Wie gesagt, frag möglicherweise sogar die Schwimmmeister, je nachdem, wie voll es in so einem Bad ist, sind da auch immer mal wieder welche dabei, die dir gerne Tipps geben, die dir gerne mal hier helfen, da helfen. Natürlich jetzt nicht, wenn das Schwimmbad komplett voll ist, dann haben die auch andere Aufgaben. Frag, wie gesagt, andere Schwimmer. Möglicherweise findest du einen Verein, der zu deinen passenden Zeiten Training anbietet. Möglicherweise kannst du mit Freunden schwimmen gehen, die dir helfen, die dich filmen können. Und du findest zum Beispiel auch bei uns, sowohl bei Swim als auch bei Triathlon, YouTube-Videos, die dir zumindest immer mal wieder kleine Tipps, einzelne Technikübungen an die Hand geben, an denen du dich mit orientieren kannst.
Genau. Und wenn ich jetzt aber 50, 100 Meter oder auch 500 Meter schwimmen kann.
Ja.
Kraul schwimmen kann beispielsweise. Wie mache ich dann weiter?
Das kommt natürlich ganz auf dein Ziel an. Du kannst auch sagen, reicht mir, ich mache jetzt genauso weiter. Wenn jetzt natürlich dein Ziel ist, und davon gehen wir jetzt mal aus, dass du ein geregeltes Training beginnen möchtest und wir bleiben dabei, dass wir sagen, Vereinszeiten, Training in der Gruppe passt uns jetzt eher weniger, dann, sobald du eine gewisse Grundlage hast und ein gewisses, ja, auch eine gewisse Motivation und die gewisse Routine reingebracht hast, dann kannst du da zum Beispiel auf die Trainingspläne, die Björn schreibt, also unsere Power-and-Pace-Pläne, zurückgreifen. Auch da Technikübungen findest du viele verschiedene, vielleicht mal eine neue Übung einbauen, wo wir eben bei Technikübungen nochmal waren. Dazu vielleicht noch, mach nicht immer die gleichen Übungen. Gerade die Übungen, die dir mit der Zeit sehr, 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 sehr leicht fallen, das sind meistens natürlich auch die, die man besser kann, die natürlich dann auch mehr Spaß machen. Dann auch mal entscheiden, gut, die nehme ich jetzt heute mal nicht. Ich nehme mal die Übung, die mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, die mir sehr, sehr schwer fällt. Das sind nämlich tatsächlich meistens die Übungen, die den viel größeren Effekt haben, weil du dich viel mehr darauf konzentrieren musst, was du machst.
Ja, die Pro-Mitglieder von Power & Pace, die wissen sowieso, sie bekommen die Schwimmtrainingspläne in ihren Trainingskalender und dürfen die dann einfach abschwimmen. Ansonsten, wenn man jetzt nach dem Magazin trainiert beispielsweise, sind die Trainingspläne auch, die reinen Schwimmpläne auf Power & Pace zum Download verfügbar. Die können wir hier auch nochmal verlinken und ja, dann die Einheiten abschwimmen, so wie Björn sie vorgibt oder wie, wenn ihr jetzt zusätzlich im Verein sein solltet.
Wie der Coach die Pläne vorgibt, wie sie genau von außen angesagt werden.
Nachdem wir über das Etablieren einer Trainingsroutine geredet haben, können wir uns natürlich auch noch fragen, wie gehe ich denn das Kraullernen jetzt am besten an oder das Schwimmlernen?
Da sind wir natürlich auch wieder bei dem Prinzip, was wir eben schon bei den Technikübungen hatten. Du gehst immer vom Leichten bzw. vom Einfachen zum Schweren. Das heißt, ich schicke dich jetzt nicht ins Schwimmbad und sage so, jetzt schwimm mal Kraul, passt schon alles. Das sieht zwar immer sehr, sehr leicht aus, aber der Weg dahin ist jetzt natürlich gar nicht so leicht. Wer im Becken schwimmt und mühelos eine Bahn nach der anderen Kraul schwimmt, wird wissen, wie lange er schon dafür trainiert hat und wie lange das einfach dauert, bis das so mühelos aussieht. Wichtig ist beim Schwimmen, gerade beim Kraulschwimmen, natürlich immer erstmal der Beinschlag und die Wasserlage. Heißt, die Hüfte ist relativ flach, der Kopf ist im Wasser, der Rücken ist gerade, Rumpfstabilität, die ich an Land trainieren muss, die ich so in der Form im Wasser nicht genau trainieren kann, wo wir wieder beim Landtraining wären. Ansonsten wichtig ist, von Anfang an zu lernen, ins Wasser auszuatmen. Das ist immer von Anfang an dabei. Selbst wenn du sagst, du schwimmst erstmal nur Beine und nimmst langsam die Arme dazu, nimm die Arme erstmal für 3, 4, 5 Meter dazu. Wie wir vorhin schon gesagt haben, erstmal der eine Arm, dann der andere Arm. Gerne Unterstützung durch ein Brett, das dir den passiven Arm ein bisschen stützt. Schwimm so lange, bis du atmen musst. Wenn du atmen musst, mach eine kurze Pause, atme und schwimm erstmal weiter. Dass du gar nicht deine Bewegung, die du gerade versuchst zu automatisieren, erstmal durch die Atmung unterbrichst, sondern erstmal diese Bewegung in der Form, in der du sie machen möchtest, hinbekommst und dann später auf die Atmung gehst.
Okay, also wenn ich jetzt mir dann so langsam meinen Kraulzug zusammenbaue, gibt es denn dann irgendwelche Hilfsmittel, die mir das erleichtern können?
Also klar, du kannst natürlich, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, du kannst ein Brett nehmen, wenn du einarmig schwimmen möchtest, um deinen passiven Arm zu unterstützen. Du kannst Flossen verwenden, die dir einfach deine Füße, die Abdruckfläche der Beine vergrößern. Das heißt, du musst eine geringere Frequenz schwimmen, du musst weniger Kraft in den Beinen aufwenden und hast aber die gleiche Wirkung, also einen Auftrieb und einen Vortrieb, den du durch die Beine hast. Du kannst eine Pullboy verwenden, um den Auftrieb zu unterstützen und die Beine nicht zu nutzen beim Schwimmen und dich nur auf die Arme zu konzentrieren. Du kannst einen Schnorchel immer verwenden. Schnorchel finde ich relativ hilfreich, wenn du dich nur auf den Arm zu konzentrieren möchtest, ohne den Kopf zu drehen, weil jede Bewegung des Kopfes verändert natürlich die Wasserlage beim Schwimmen. Heißt, wenn ich den Kopf drehe, ich drehe meine Schultern, meinen Rumpf, gerade wenn ich anfange zu schwimmen, immer noch mal stärker mit, weil ich solche Ausweichbewegungen noch nicht ausgleichen kann. Das kommt alles mit der Zeit. Wenn ich natürlich den Kopf nicht drehen muss zum Atmen, kann ich mich viel, viel besser anfangs auf die Arme konzentrieren.
Mhm. Finde ich insbesondere bei Technikübungen total hilfreich. Beim Schnorchel auch gerne mit Nasenklammer, finde ich.
Finde ich tatsächlich gar nicht.
Okay, mir passiert sonst immer wieder, dass ich dann doch wieder mit durch die Nase einatme und naja, den Schnorchel trage ich halt dann nicht über Wasser, sondern unter Wasser und wie das dann endet, könnt ihr euch vorstellen.
Nicht gut.
Genau, dann atme ich halt Wasser ein, deswegen finde ich Schnorchel plus Nasenklammer eine super Sache. Ist jetzt auch nicht das Erste, was man sich, glaube ich, kaufen muss.
Nein, das auf gar keinen Fall. Also für einen Einstieg würde ich wirklich sagen, Brett, Pullboy bzw. Pullkick, was ja so das Kombiprodukt aus beiden ist, auch sowohl als Pullboy als auch als Brett verwendet werden kann, und Flossen. Das ist erstmal das, was dir reicht. Vielleicht sogar nur Flossen. In vielen Schwimmbädern kann man sich Brett und oder Pullboy ausleihen.
Dann gibt es ja noch das kritische Thema Paddles. Ja. Lieber als Bratpfanne, lieber so, dass sie kaum die Finger bedecken. Was machen wir mit den Dingern? Was sind Paddles überhaupt? Vielleicht hat das noch gar nicht jeder gehört.
Ja, Paddles sind, ja, du hast es eben schon mehr oder minder gesagt oder umschrieben, sind ja meistens Kunststoffbretter, die deine Abdruckfläche der Hand vergrößern. Kannst du ein bisschen vergleichen mit Flossen, nur dass du sie an den Fingern trägst statt an den Füßen.
Und wenn man mit denen schwimmt, dann wird es auch tatsächlich ein bisschen anstrengender.
Du brauchst natürlich viel, viel mehr Kraft. Also je nachdem, was für Paddles du benutzt, verdoppeln bis verdreifachen die Größe deiner Hand. Wer mal versucht hat, die Fläche von irgendwas zu vergrößern und es durchs Wasser zu ziehen, wird gemerkt haben, das ist schon deutlich kraftaufwendiger. Ich persönlich bin aber gar kein Fan von großen Paddles. Also klar, sie vergrößern die Abdruckfläche der Hand. Du bist gezwungen, mehr Kraft aufzuwenden, trainierst dadurch im Wasser die schwimmspezifische Kraft, hast aber auch ein viel, 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 viel größeres Verletzungsrisiko. Mhm. Sowohl für dich selbst, also Schultern werden gern mal in Mitleidenschaft gezogen, gerade wenn die Technik nicht mehr ganz so sauber ist bei den Paddles und man zu Ausweichbewegungen neigt. Aber was auf jeden Fall noch dazu kommt und wo viele gar nicht so stark dran denken, ist das Verletzungsrisiko für alle anderen auf der Bahn. Gerade wenn ich jetzt im öffentlichen Badebetrieb schwimmen gehe, man kennt's, das Becken ist voll, auf einer Bahn schwimmen 10, 12 Leute, alle schwimmen was anderes, alle sind auf einem anderen Niveau. Dann kommt jemand mit Paddles und rasiert auch gern mal die anderen oder man kriegt ein Paddle ins Gesicht. Das muss nicht sein.
Finde ich auch bei Flossen.
Bei Flossen ist das genau das Gleiche, tatsächlich, ja. Wobei es bei Flossen, je nachdem, was für Flossen ich anhab, nicht ganz so schlimm ist, finde ich. Also Kurzflossen machen es immer noch mal ein bisschen angenehmer als lange Flossen.
Mhm.
Aber natürlich bei Materialien, egal welcher Art, gilt immer, wenn ich im öffentlichen Badebetrieb trainiere und es voll ist, nehme ich mich lieber mal ein bisschen zurück und nehme Rücksicht, genauso wie ich erwarte, dass andere auch Rücksicht auf mich nehmen.
Ja, genau.
Was ich aber, um wieder zurück zum Thema zu kommen, besser finde oder angenehmer finde als die großen Handpaddles, sind die Fingerpaddles. Die sind ein gutes Stück kleiner, bedecken so ungefähr die Hälfte der Hand. Also die vergrößern die Handfläche jetzt nicht enorm. Die haben aber einen wunderbaren Vorteil, gerade wenn ich das untere Band, was so über den Handrücken gehen würde, wenn ich das rausnehme und die Paddles nur am Finger befestige. Wenn ich dann ins Wasser tauche und unsauber eintauche, die Hand gegens Wasser stelle, dann brechen die sofort weg. Das heißt also, ich kriege eine direkte Rückmeldung, ob ich sauber eintauche, sauber schwimme oder nicht. Und das hilft dann natürlich wieder bei der Frage, die wir vorhin hatten, was mache ich, wie kann ich meine Technik trainieren, wenn ich niemanden habe, der darauf achtet, was ich mache, der mich kontrolliert und der mich korrigieren kann.
Paddles, also vielleicht nicht überall festbinden, wo es möglich ist, sondern nur lose dran machen, sodass man automatisch korrigiert wird und quasi die richtige Technik oder die richtigen Winkel erwischen muss, sonst gehen die Dinger flöten.
Ja, genau. Wichtig ist nur in dem Fall immer, das gilt für alles, was ich an Equipment verwende, das gilt von Flossen bis zum Schnorchel. Ich muss mir immer genau überlegen, warum nutze ich das und was will ich damit erreichen. Also wenn ich mir jetzt Flossen und Paddles anziehe mit dem Gedanken, ja, ich mag die Übung nicht, dann ist die Übung halt schneller vorbei, dann ist das nicht im Sinne des Erfinders. Und deswegen brauchst du ein Ziel, mit dem du das machst. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise Fingerpaddles nehme und sage, ich möchte die nutzen, um mich nochmal besonders auf das Wasserfassen und das Eintauchen der Finger ins Wasser zu konzentrieren, haben die Paddles einen Sinn. Ich weiß, weshalb ich das mache. Ich schwimme aber auch später wieder ohne und versuche das, was ich mir angeeignet habe, vielleicht nochmal eine kleine Bewegungskorrektur, ohne die Paddles wieder umzusetzen. Genauso der Schnorchel, bei dem ich mich zum Beispiel aufs Schulter vorschieben beim Eintauchen konzentrieren möchte, ohne den Kopf drehen zu müssen. Dann schwimme ich erstmal mit Schnorchel, schwimme aber später auch wieder ohne und versuche das Ganze zu übertragen.
Mhm.
Also wie bei allem anderen auch, die Dosis macht das Gift.
Ja, das kann man wohl auf jeden Fall so festhalten. Gut, ich glaube, dann sind wir auch mit dem Equipment ja erstmal soweit durch. Okay, dann können wir einen Blick drauf werfen, wie ich mein Training am besten aufbauen kann, vielleicht also wie sieht so eine Schwimmeinheit, wie kann die typischerweise aussehen? Wir haben vorhin schon festgehalten, vielleicht vom Leichten zum Schweren, aber wenn ich jetzt Technik trainieren möchte, wo in der Einheit, also ist das alles, was ich mache? Kommen da mehr Komponenten zu und mache ich das ganz am Ende?
Nee, ganz am Ende machst du es nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie baue ich mir die Einheit auf? Ich fange natürlich erstmal an, indem ich mich bestenfalls, und das kommt häufig zu kurz bei vielen, ich erwische mich da auch häufig bei, mit Aufwärmen beginne. Allerbestenfalls sogar nochmal an Land. Wenn ich mir jetzt richtig viel Mühe gebe, dann habe ich sogar ein Zugseil oder ein Terraband in der Nähe, mit dem ich mich aufwärme. Ansonsten reichen auch so leichte Mobilitätsübungen, um erstmal ein bisschen warm zu werden. 10 Minuten sollten dafür erstmal reichen.
Kannst du uns da ein, zwei mit an die Hand geben?
Schulterkreisen ist super, Schultern ein bisschen aufwärmen, aber auch einfach den Puls ein bisschen hochbringen und dem Körper so ein bisschen zu signalisieren, ey, es geht jetzt gleich los, funktioniert alles.
Wir stöbern mal, ob wir euch da was Passendes verlinken können. Mit Sicherheit möglich.
Mit Sicherheit. Mir fällt jetzt schon was ein, ich weiß nur nicht mehr, unter welchem Stichwort ich es finde.
Wir suchen es euch raus und verlinken es euch in den Shownotes.
Ja, ihr werdet es finden.
Genau. Und dann habe ich mich an Land warm gemacht.
Und dann geht's ins Wasser.
Das ist schön. Beim Schwimmen ein essentieller Punkt.
Das ist erstmal Grundvoraussetzung, das stimmt. Und da fange ich auch erstmal an mit dem Einschwimmen.
Wie sieht das aus?
200 bis 400 Meter würde ich erstmal so Pi mal Daumen empfehlen.
Kauen wir direkt?
Kannst du auch, würde ich jetzt aber nicht als einziges Einschwimmen machen. Wichtig ist beim Einschwimmen, dass du dich ein bisschen ans Wasser gewöhnst, dass du erstmal reinkommst, dass du dich auch ein bisschen durchbewegst, wenn man es so nennen möchte. Also klar, du kannst mit Kraul anfangen, aber dann bitte nicht 200 Meter Kraul stumpf durchschwimmen und sagen, so, ich bin jetzt eingeschwommen, jetzt geht's hier weiter. Sondern ruhig auch mal ein bisschen Wassergefühlsübungen machen, ein paar vielleicht schon kleine Mini-Technikelemente, vielleicht mal die Schwimmart wechseln, Kraulschwimmen, Brustschwimmen, vielleicht auch mal eine Bahnrückenschwimmen zwischendrin einbauen.
Altdeutsch.
Es geht auch. Warum nicht? Also einfach ein bisschen durchbewegen, ein bisschen ans Wasser gewöhnen. In den meisten Fällen sind da keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Und dann kannst du tatsächlich schon mit der Technik anfangen. Du bist eingeschwommen, du bist aber noch nicht komplett ermüdet. Du bist auch mit dem Kopf noch so weit da, dass du dich konzentrieren kannst. Also wichtig ist auch, gerade bei Technikübungen ist die Konzentration noch wichtig. Und je länger du in so eine Einheit gehst, du wirst nicht nur körperlich müde, sondern auch kognitiv irgendwann.
Ja.
Deswegen Technikübungen gerne dann einbauen, wenn du noch voll da bist, wenn du dich noch voll konzentrieren kannst.
Also im Prinzip direkt nach dem Einschwimmen, wenn sich die Schultern schon locker, flockig, fluffig anfühlen, nichts mehr knackt, nichts mehr eingerostet ist, aber auch ja vielleicht noch nicht tausende Meter hinter uns liegen.
Genau. Und dann haben wir eben schon drüber gesprochen, wie du so einen Technikblock aufbauen kannst. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten von, ich wechsle Technik mit Gesamtschwimmart ab, ich schwimme nur eine Technikübung, ich schwimme mehrere Übungen. Haben wir alles, glaube ich, schon vorhin mal.
Genau, denke ich auch. Aber wie mache ich dann weiter? In den Trainingsplänen von Björn finden wir hier ganz oft die so eine Art ja, intensiveren Block, so beispielsweise 4 Leistungssteigerungen oder 4 Temposteigerungen.
Ja, ich glaube, Björn baut immer so eine kleine Vorbelastung ein. So eine kleine Serie, kleine Aufgabe, meistens nicht so unfassbar lang, wo es gerade nach dem Technikblock nochmal darum geht, den Körper so ein bisschen auf die kommende Belastung vorzubereiten. Also wie so ein zweites Einschwimmen für den intensiven Teil, würde ich das jetzt mal ganz salopp bezeichnen. Und dann kommt meistens der intensivere bzw. Hauptteil. Das kann je nach Trainingsphase natürlich eine G1-Serie sein, bei der du wirklich auch lang schwimmst, viele Wiederholungen mit wenig Pausen. Es kann aber natürlich auch was Intensiveres sein, was eher so im G2-EB-Bereich landet. Das ist, ja, wie gesagt, je nach Trainingsphase. Und ganz am Ende kommt natürlich das obligatorische Ausschwimmen.
Ja, was mache ich da?
Auch da wieder wichtig, nicht nur Kraulschwimmen und dann raus und ab unter die Dusche. Da ruhig noch mal ein paar andere Bewegungen. Auch da sehr gerne wieder Rücken-Altdeutsch schwimmen, was du eben angesprochen hast. Ein bisschen Brustschwimmen, ein bisschen Rückenschwimmen. Einfach noch mal so die Gegenbewegungen von dem, was du vorher gemacht hast. Also Kraulschwimmen ist ja meistens, du ziehst die Schultern nach vorne, der Arm kreist im Prinzip vorwärts. Rückenschwimmen ist genau das, die Gegenbewegung. Du ziehst die Schultern ein bisschen nach hinten, vergleichbar mit Armkreisen rückwärts. Bisschen ja, auflockern. Bewegung nochmal durch, Körper nochmal durchbewegen. Wirklich auch locker schwimmen. Auch da geht es darum, aufgebautes Laktat wieder ein bisschen abzubauen, Körper ein bisschen auszulockern, dass du nicht aus dem Wasser kommst, nach Hause fährst und am nächsten Morgen aufstehst und dich fühlst, als wärst du plötzlich 30 Jahre gealtert.
Wie lange mache ich das?
Das kommt ein bisschen auf die vorherigen Übungen und auf deinen Trainingszustand an. Je nach Intensität, natürlich je intensiver die vorherige Übung, desto länger. 200 Meter sollten es bestenfalls schon mal sein.
Ja,
genau. Und ganz wichtig, wirklich immer wieder dran denken, ich muss auch mal was anderes schwimmen als nur Kraul oder als nur Brust. Ich muss auch mal Rücken schwimmen, deswegen auch wichtig, auch für Triathleten. Du solltest auch mal mehr als nur Kraul und Brust lernen. Auch gerne mal Rücken schwimmen, auch wenn du es im Wettkampf nicht zwingend brauchst. Aber es schadet nicht, es schadet auch einfach für die allgemeine Koordination nicht und für die motorische ja, Grundausbildung, die dahinter steht. Weil je besser du dich natürlich bewegen kannst, desto mehr profitierst du davon in allem, was du tust.
Also du sagst durchaus die Lagen mal durchwechseln und ja, wie sieht's mit Schmetterling aus?
Es hat, glaube ich, noch niemandem geschadet, Schmetterling schwimmen zu können. Ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht unbedingt die Schwimmart, die der Triathlet an sich unbedingt können muss. Mir fällt jetzt auch nicht unbedingt eine Wettkampfsituation ein, in der ich als Triathlet Schmetterling schwimmen muss. So ein bisschen die Grundbewegung mit den Beinen und zu wissen, wie funktioniert das im Prinzip, ist natürlich nicht falsch, sorgt auch für Abwechslung beim Schwimmtraining. Gerade so, wenn es in Grundlagenbereich geht, wenn es um Grundlagenserien geht, ist natürlich Abwechslung beim Schwimmen auch gefragt. Und da schadet es auch nicht mal, eine Lagenaufgabe schwimmen zu können, bei der alle 4 Schwimmarten vorkommen. Ob man dafür jetzt perfekt Schmetterling schwimmen muss, würde ich tatsächlich sagen, in dem, wo wir gerade sind, wo wir uns gerade bewegen, nein.
Ja, also ich baue es ganz gerne ein, aber ich möchte auch bitte 0 Feedback zu dem haben, wie ich Schmetterling schwimme. Wenn wir jetzt Delfin schwimmen gesagt hätten, hätte ich jetzt sagen können, okay, bei mir sieht es aus wie ein sterbender Schmetterling.
Eher so also, die Raupe vorm Verpuppen.
Ja, also mir macht es immer wieder Spaß, aber wenn ich 50 Meter davon durchschaffe, dann bin ich auch echt am Ende. Und ich finde es einfach ganz angenehm, weil man mal so ein paar andere Abläufe durchgeht und weil es durchaus auch mal anstrengend und schön anstrengend sein kann.
Ja, aber genau das meine ich ja. Du hast einfach Abwechslung, es genau. macht mal Spaß für ein paar Züge. Es ist jetzt für den Wettkampf nicht essentiell. Genau. Aber das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zum Laufen gehen und ins Lauf-ABC gehen und rückwärts laufen, ist für einen Wettkampf auch nicht essentiell, kann man aber auch mal hin und wieder ins Training einbauen.
Genau, und kann ja durchaus auch die Technik verbessern. Gut, von einer spezifischen Einheit können wir jetzt weggehen und auf das Gesamttraining gucken. Da wäre natürlich die Frage, wenn ich jetzt insbesondere 3,8, dem einen oder anderen könnte die Zahl bekannt vorkommen, Kilometer schwimmen möchte. Oder halbieren wir es mal 1,9. Was muss ich beachten, um besonders auf diese Distanzen gut zu werden?
Ja, ob du jetzt genau auf dieser Distanz besser wirst oder vielleicht auch auf 4 Kilometer. Also du wirst jetzt nicht so trainieren können, dass du exakt auf 3,8 Kilometer besser wirst. Wichtig ist aber natürlich, egal, wo du besser werden möchtest, der langfristige Trainingsaufbau.
Ja.
Das bleibt nicht aus, das bleibt weder im Schwimmen aus, noch im Laufen, noch im Radfahren.
Was sind da so die wichtigsten Aspekte, die ich beachten kann?
Also beim Schwimmen ist natürlich jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden Disziplinen die Technik nochmal ein bisschen wichtiger.
Mhm.
Schwimmen ist technisch anspruchsvoller als die anderen beiden Disziplinen, gerade weil es auch koordinativ anspruchsvoller ist. Aber im Großen und Ganzen, du brauchst eine Grundlagenausdauer. Die brauchst du im Triathlon immer und überall. Und da profitierst du auch von den verschiedenen Disziplinen untereinander. Beim Schwimmen kommt natürlich das Wassergefühl dazu und das richtige Setzen der intensiven Reize. Das wirst du aus jeder Disziplin kennen. Es kommen immer wieder intensive Reize. Zu Beginn jeder Saison ist das Training erstmal ein bisschen gefühlt entspannter, mit eher Grundlageneinheiten. Im weiteren Saisonverlauf wird es intensiver. Guck, dass du deine Einheiten und Belastungen entsprechend abpasst, dass du nicht an einem Tag alles intensiv machst. Aber dafür passt Björn die Trainingspläne natürlich auch entsprechend an und setzt die Sachen, die Einheiten so, wie er sie setzt.
Genau, also der hat da auf die Gesamtbelastung auf jeden Fall einen Blick in eurem Trainingsplan. Und ja, wenn ihr euch da an die Trainingspläne haltet, dann werdet ihr auch merken, dass die sich immer weiter aufbauen und die jeweiligen Einheiten auch aufeinander aufbauen. Das heißt, auch Stückchen für Stückchen immer länger werden oder sich mal mit intensiveren Sachen abwechseln.
Ja, genau. Und genau dafür ist es ja da, dass du am Ende an deinem Wettkampftermin in der für dich bestmöglichen Form in allen drei Disziplinen an der Startlinie stehst.
Das müssen wir zusammenbringen und das schaffen wir aber auch.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
Ja, stimmt. Wir sind auch soweit durch hier mit unseren...
Mit euren Fragen vor allem.
Genau, herzlichen Dank nochmal, dass ihr ja bei der Gestaltung dieser Folge mitgewirkt habt und nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Jule, dass du uns hier nochmal mit deinem tiefen Fachwissen unter die Arme gegriffen hast und hoffentlich dem ein oder anderen das Schwimmtraining ein bisschen versüßt hast oder auch neue Anreize, neue Impulse gegeben hast. Aber ich denke mal schon.
Ich hoffe es auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall gerade wieder richtig Lust bekommen, gleich nochmal ins Becken zu hüpfen.
Das sind gute Voraussetzungen.
Ja, werd mir die ein oder andere Technikübung mal schnappen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und allen da draußen, ja, ein schönes und planschiges Schwimmtraining. Macht's gut.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
two from the rest. Go on and get it, get it, get it. Go on and take it, take it, take it. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.